anders, als du glaubst.
Anfang September 2024 fand die erste Konferenz für komparative Theologie in Europa statt. Ihr fragt euch jetzt vielleicht, was ist denn komparative Theologie? Darüber habe ich mich während der Konferenz mit einem der Teilnehmer, Herrn Professor Dr. Muhammad Legenhausen, unterhalten, der auf dieser Konferenz einen Vortrag gehalten hat über die Schwierigkeiten und Herausforderungen der komparativen Theologie. Ich bin hier gerade auf der Konferenz für komparative Theologie in Europa, Comparative Theology in Europe Conference, einer internationalen Konferenz, die vom CTSI der Universität Bonn ausgerichtet wird. Und sie findet hier in der Nähe von Bonn statt. Und einer, der hier auch auf dieser Konferenz ist, ist Professor Muhammad Legenhausen. Gerade hat er ja seinen Vortrag gehalten und das war so spannend, dass ich dachte, das müssen wir hier in diesem Podcast mit euch teilen. Professor Legenhausen spricht ein bisschen Deutsch, aber ich glaube, das reicht. Ich hatte den Eindruck, man versteht ihn sehr gut. Und Herr Professor Legenhausen hat sich bereit erklärt, für diesen Podcast das Gespräch in Deutsch zu führen. Ich bin Annette Böckler vom Podcast Anders als du glaubst. Und Herr Professor Legenhausen, können Sie sich selbst kurz vorstellen, denn unsere Hörerinnen und Hörer kennen Sie ja noch nicht.
Ja, ich bin Muhammad Legenhausen. Ich stamme aus New York und dann bin ich in 1985 Muslim geworden und von 1990 bin ich in Iran und in Iran ich bin Lehrer für die Philosophie.
Danke. Bevor wir uns über das Thema unterhalten, worüber Sie gerade den Vortrag gehalten haben, Sie haben jetzt diese beiden Tage erlebt und auch schon letzte Woche das Meeting für komparative Theologie. Was sind so Ihre Eindrücke über das, was hier in Deutschland passiert und wie komparative Theologie hier in Deutschland abläuft?
Ich bin sehr beeindruckt und ich finde es toll, dass die Leute hier können zusammen arbeiten über diese Thema. Und ich habe immer gedacht, wie können wir etwas ähnlich in Iran aufrichten?
Gab es einen Moment, eine Begegnung, einen Vortrag, einen Satz, irgendetwas aus den letzten Tagen, wo Sie sagen, das habe ich gehört oder erlebt, das fand ich überraschend oder das wird mir in Erinnerung bleiben. Irgendetwas richtig Bemerkenswertes, was Sie erlebt haben jetzt.
Was für mich sehr beeindruckend war, mehr als was die Leute gesagt haben, aber die Persönlichkeit. Und die Ehrlichkeit, dass diese Leute miteinander hatten. Und wir haben uns meistens nicht gekannt vorher, aber wir sind da sehr gut zusammen. Und ich finde, dass heute habe ich mehrere Freunde als vorher.
Sie haben gerade in dem Vortrag, also in dem ersten Teil des Vortrags gesagt, was komparative Theologie ist, was sie will und was Hindernisse sind. Könnten Sie das nochmal für uns in Deutsch zusammenfassen? Also, was ist eigentlich komparative Theologie? Was will sie und warum klappt sie vielleicht nicht?
Ich versuche jetzt. Es gibt verschiedene Definitionen für Comparative Theologie. Das ist ein junger Fach heute und es ist jetzt im Moment, es entwickelt sich. Aber was ich finde gemeinsam in die verschiedenen Diskussionen über Komparative Theologie ist, dass wir suchen, verstehen. Wir wollen die andere verstehen.
Was mir gefallen hat eben auch in dem Vortrag ist, Sie haben ja aufgelistet, verschiedene Gründe, Dialog zu führen. Und das beobachte ich in Deutschland ja auch, dass es einen Dialog gibt auf einer institutionellen Ebene, auf einer persönlichen Ebene, auf einer akademischen Ebene und auch diese verschiedenen Motivationen. Können Sie dazu nochmal, bevor wir zu den Schwierigkeiten kommen, weil das fand ich sehr, hatte ich so noch nicht, so analytisch noch nicht gehört. Also das fand ich sehr hilfreich.
Das war über die interreligiöse Dialog. Ich denke, dass es gibt drei Art interreligiöse Dialog. Eine ist ganz offiziell, wenn eine Gruppe von Vatikan zum Beispiel würden mit die evangelische Kirche ein Treffen machen und ein etwas schreiben gemeinsam oder so etwas. Dann, es gibt auch interreligiöse Dialog unter die Leute. Die Leute, sie wollen nur miteinander sprechen, kennenzulernen, falsche Ideen wegschmeißen und so weiter. Und das ist auch sehr, sehr wichtig. Aber dann gibt's auch eine akademische Unterhaltung. Und was wir hatten hier in dieser Konferenz heute und gestern, das ist akademische Arbeit. Und ich denke, dass ab und zu wir diese Dinge sind vermischt. Und das ist nicht immer etwas falsch, aber wir müssen das wissen, was tun wir hier. Mhm. Wollen wir nur uns kennenlernen oder wollen wir zum Beispiel analysieren eine Texte und sagen, wie sollen wir etwas in Talmud zum Beispiel verstehen? Ist das etwas gegen die Christen oder nicht? Und was haben die Rabbinern gesagt über diesen Text? Das ist diese akademische Werke.
Mhm. Vielleicht habt ihr, die ihr jetzt zuhört, interreligiösen Dialog ja selbst auch schon erlebt oder habt davon gehört. Aber komparative Theologie ist ja sehr jung in Deutschland. Herr Professor Legenhausen, was würden Sie sagen, wie sollte das Verhältnis sein zwischen interreligiösem Dialog und komparativer Theologie? Weil ich könnte mir denken, jemand könnte sagen, ich bin katholisch und mein Nachbar ist muslimisch und wir verstehen uns als Nachbarn eigentlich ganz gut. Wozu braucht man eine komparative Theologie?
Es gibt zwei Richtungen für dieses Verhältnis zwischen komparative Theologie und die interreligiöse Dialog. Erstens, wir können Dialog haben und gut miteinander verstehen, aber es gibt noch viele Aspekte, die Religionen, das wir verstehen nicht. Mhm. Und dazu die komparative Theologie kann helfen. Mhm. Ich bin Muslime, aber ich kann nicht sagen, dass ich verstehe alles über Islam. Wenn Sie stellen Frage für mich, warum ist es, sagen die Muslime X, Y und etwas, Y. Dann kann ich mehr lernen über meine eigene Religion. Und dann, wenn wir miteinander mehr sprechen, weil Sie sind auch Experte von der jüdischen Religion, kann ich etwas über die jüdische Religion lernen. Und das hat Wert für uns.
Können Sie Beispiele nennen? Und übrigens, das ist ja auch das Besondere, dass wir hier zusammensitzen. Sie sind Professor aus dem Iran und ich bin eine jüdische Wissenschaftlerin in Deutschland. Da bin ich zum Beispiel unheimlich dankbar, dass das möglich ist, dass wir unsere Vorurteile, unsere Ängste, dass da nichts zwischen uns ist, das ein Gespräch verhindert. Ich würde gleich noch gern etwas mehr über Vorurteile reden. Worauf ich neugierig bin, ist, was haben Sie denn zum Beispiel vom Judentum gelernt, wo Sie sagen, das hat Ihnen eine neue Sicht auf Ihre eigene Religion, den Islam, gegeben?
Ja, dieser Vortrag von Benjamin war für mich sehr, sehr interessant, weil er hat gut gesprochen über wie die rabbinische Judentum entwickelt und dass es war verschiedene Gruppen. Sie haben versucht, Kontrolle zu nehmen von die Gemeinde, von die jüdische Gemeinde. Und das hatte ich nicht gewusst. Ich dachte, dass wir nur von die Second Temple Judentum, dann kam die rabbinische Judentum und was dazwischen. Ich hatte keine Ahnung.
Ja, ja. Benjamin hat einen Vortrag gehalten über die Minim, also die anderen Gruppen neben den Rabbinen, die damals ja, da gab es ja sehr viele und die Rabbinen mussten auch erstmal ihren eigenen Platz behaupten. Das war ja damals sehr bunt, ne? Und Sie haben ja in dem Vortrag, in Ihrer eigenen eben auch, über Voreingenommenheit, also Englisch Bias, das ist nochmal was anderes als Vorurteile, also Voreingenommenheit geredet. Und das passiert ja eben auch in der theologischen Arbeit, dass ich blinde Flecken habe für meine eigene Voreingenommenheit. Und ich musste etwas schmunzeln, als Sie sagten, wir erkennen die Voreingenommenheit, also den Bias, immer sehr gut beim anderen und sind völlig blind, wo wir selbst voreingenommen sind. Dann, wenn man dann selber voreingenommen ist, in diesem Punkt ist man dann umso überzeugter, dass man recht hat. Das ist ja eigentlich schon ein kleiner Test, wenn ich also sehr überzeugt bin, das und das muss so sein, dass ich vielleicht mal frage, könnte das sein, dass ich hier voreingenommen bin? Könnten Sie dazu noch ein bisschen erklären, wo ist man voreingenommen? Und das ist ja echt etwas anderes als Vorurteile haben. Also wo ist man voreingenommen, wenn Sie dazu vielleicht noch mal etwas sagen könnten?
Das war auch für mich überraschend, als ich habe über diese Idee recherchiert. Es war von den Psychologen, dass ich habe das gefunden über die Blindflecke, dass wir haben über diese Vorurteile und dass wir denken immer, dass wir können, wir alle das machen, dass jemand kommt zu uns und will etwas sagen und wir denken, ja, das ist alles Quatsch oder er weiß nicht, was er sagt. Und manchmal haben wir recht. Ja, das heißt, es gibt Leute, sie will nur die Zeit nehmen. Aber wir können das ganz falsch benutzen, dass wir wollen nicht hören, was klingt nicht mit was wir glauben. Und wir sind nicht so bereit, das zu hören. Was ist das, ein Challenge?
Das setzt ja eine gewisse Stärke voraus. Also wenn ich jetzt denke, wenn ich selber noch auf der Suche bin, wir werden ja alle irgendwann mal verunsichert durch jetzt in unserer Zeit so viel Neues, so viele Nachrichten, die auf uns einströmen, so viele Fragen und Probleme, das macht ja unsicher. Und da suche ich ja, also da jetzt nicht einen Schutz zu haben, also wenn ich jetzt was höre und denke, also die Kraft zu haben, zu prüfen, ist das Quatsch oder ist das ernst? Oder hat der andere, der mir so fremd ist, da vielleicht einen Aspekt, der mich in Frage stellt? Ich muss mich ja in Frage stellen lassen, also auch meine eigene Voreingenommenheit. Also ich habe vielleicht mein Leben lang so gedacht und plötzlich begegne ich ihnen und merke, oh, ich habe mein ganzes Leben lang etwas Falsches angenommen. Das ist ja unheimlich stark, wenn ich mich dann ändere. Also das ist ja vielleicht gar nicht möglich.
Und ich glaube, dass die wirkliche Dialog ist immer so, dass wenn ich habe wirklich ein Verhältnis mit ihnen, dass wir wollen uns tief verstehen. Dann ich muss bereit sein, anders zu werden. Und das ist ängstlich. Wir haben Angst, dass etwas von unserer Identität in Frage kommt.
Und da haben Sie ja dann, ich glaube, es war nicht am Ende, sondern mitten im Vortrag gesagt, ein Mittel dafür ist, dass man weniger rational und logisch miteinander umgeht, sondern auf einer emotionalen Ebene Empathie hat für den anderen. Und dass das eine Möglichkeit ist, ja, den anderen zu verstehen und für sich selbst eine Korrektur hat.
Ja, und das ist auch gefährlich. Weil wenn ich will diese andere verstehen und meine Identität in Frage machen, dann ich muss fragen, auf welchem Boden stehe ich und wie kann ich diese alle Informationen urteilen und sagen, was ist richtig oder falsch hier. Und wenn ich bin bereit, meine eigene Identität in Verhältnis mit anderen in Frage zu stellen, dass ich fühle mich, das ist ein Gefahr hier. Und das zu minimisieren braucht, dass wir haben Trust.
Vertrauen.
Vertrauen, ja, genau. Ja.
Und für mich ist es so, dass die komparative Theologie, die ja Theologinnen und Theologen ausbildet in allen drei Religionen, also wir haben muslimische Theologen und Theologinnen in Bonn, wir haben katholische, evangelische und altkatholische, ganz wenig jüdische, darüber kann man nochmal einen eigenen Podcast machen, wieso. Und ich denke, wenn diese Theologinnen und Theologen, die dann ja auch Lehrer in ihren eigenen Religionsgemeinschaften sind, komparativ theologisch ausgebildet sind, können sie auch weitergeben in ihre Gemeinschaften etwas von der, also Sicherheit kann man nicht vermitteln, aber die Erfahrung, die man dann weitergeben kann an die Lehrerinnen und Lehrer in den religiösen Gemeinschaften.
Ne? Ja, ja, sicher. Was wir wollen, zum Beispiel, wenn wir die Texte, alte Texte miteinander lesen, dann kommt Einsichten, dass wir können nie finden, wann wir nur mit anderen sie wie uns denken.
Herzlichen Dank. Also wir sind hier so in der Pause der Konferenz. Sie wollen noch den Rest der Pause. Und ich bedanke mich ganz, ganz, ganz herzlich, dass Sie uns jetzt diese Minuten gegeben haben. Also ja, herzlichen Dank.
Dankeschön.